NDR Info. Echo des Tages.
Das Echo des Tages an diesem Mittwoch mit diesen Schwerpunkten. Auffanglösung für die Schlecker-Mitarbeiterinnen. Bundesländer können sich nicht auf eine gemeinsame Transfergesellschaft einigen. Wir berichten und kommentieren. Pflegereform. Gesundheitsminister Bahr will mehr für Demenzkranke und ihre Angehörigen tun. Sorgen im Bochumer Opelwerk. Aufsichtsrat vertagt Entscheidung über den Traditionsstandort. Festnahme in Emden, Haftbefehl nach dem Mord an einer Elfjährigen. Außerdem berichten wir über die Pläne der EU-Kommission gegen die sogenannte Cyberkriminalität, die Lage in Syrien und die Situation auf der vor 3 Tagen evakuierten Gasbohrinsel in der Nordsee. Das Echo des Tages heute Abend mit Gerd Wolf. Ihnen einen schönen guten Abend. Das Amtsgericht Ulm hat heute das Insolvenzverfahren für die Drogeriekette Schlecker eröffnet. Unklar bleibt, wie es für die rund 11.000 Beschäftigten weitergehen wird. Denn zwischen den Bundesländern wurde den ganzen Tag über verhandelt, und zwar über eine Bürgschaft für eine sogenannte Transfergesellschaft. Kommt eine solche Übergangslösung nicht zustande, werden die Kündigungen unvermeidbar. Längst ist klar, dass eine große Bürgschaftslösung durch alle Bundesländer wohl nicht zustande kommen wird. Und nun steht offenbar der gesamte Rettungsplan auf der Kippe. Noch laufen die Verhandlungen. Marc Kleber in Stuttgart, was ist der Stand der Dinge?
Im Moment warten wir noch auf den Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen hier im baden-württembergischen Landtag. Der hat nämlich seine Sitzung unerwartet unterbrochen, weil es weiteren Beratungsbedarf gibt. Und diesen Beratungsbedarf gibt es, weil nach der großen Lösung, die vom Tisch ist, nun eine kleine Lösung in der Diskussion ist oder man muss schon fast sagen war. Diese kleine Lösung sollte so aussehen, dass sich nur 3 Bundesländer daran beteiligen, nämlich Baden-Württemberg, Bayern und auch Nordrhein-Westfalen. Und die zusammen sollten dann die Bürgschaft übernehmen für die 70 Millionen Euro, die der Insolvenzverwalter von Schlecker gerne hätte, damit die Transfergesellschaft überhaupt zustande kommt. Das ist der Plan B, der erst aber heute Nachmittag wohl aufs Gleis gesetzt wurde. Und es ist nicht sicher, ob er sein Ziel erreicht, denn wir hören schon aus Bayern ein klares Nein. Dann müssten wir ja sehr viel mehr Geld zahlen, sagten die Bayern, das ist nicht drin. Und auch aus Nordrhein-Westfalen gibt es sehr, sehr kritische Stimmen. Also die Galgenfrist läuft noch bis Mitternacht, aber das wird schwierig.
Und dass Baden-Württemberg die Sache allein tragen würde, Baden-Württemberg als Stammsitz des Schlecker-Unternehmens, ist nicht denkbar.
Das halte ich für völlig ausgeschlossen. Das ist in einer Haushaltssituation, in der der Ministerpräsident und auch der Finanzminister um jede Million im Haushalt feilscht, glaube ich, nicht darzustellen, dass man eine Bürgschaft übernimmt, nicht nur für das eigene Land, sondern quasi bundesweit für ein Unternehmen, auch für andere Bundesländer und sozusagen damit ja auch Vorschub leistet und akzeptiert, dass andere diese Verantwortung nicht übernehmen wollen. Das, glaube ich, ist politisch so heikel, das geht nicht.
Und wenn diese Lösung nicht zustande kommen würde, wie wäre der Zeitplan dann bis zur Kündigung und Entlassung der Mitarbeiterin?
Also ich fürchte, man muss es ganz klar sagen, wenn um Mitternacht die Zeit verstrichen ist und wir haben keine Bürgschaft auf dem Tisch, dann kann der Insolvenzverwalter, dann kann Herr Geiwitz gewissermaßen schon mal die Kuverts auffalten und die Kündigungen eintüten. Dann gehen 11.000 Briefe an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Schlecker, die ja von der Kündigung bedroht sind. Und dann stehen die ab Montag auf der Straße.
Aktuelle Informationen zum Stand des Schlecker-Insolvenzverfahrens live aus Stuttgart von Marc Kleber. Wir haben es gehört, noch ist keine endgültige Entscheidung offiziell. Aber wenn es keine Transfergesellschaft für die Schlecker-Mitarbeiterinnen geben würde, dann wäre das zu verschmerzen, meint Ulrich Zissler in seinem Kommentar.
Bei der Pleite von großen Unternehmen oder Konzernen folgt die Politik immer wieder dem gleichen Reflex. Den Beschäftigten muss geholfen werden. Da überbieten sich die Volksvertreter dann mit Vorschlägen zu Auffanggesellschaften, Subventionen, staatlichen Beteiligungen oder, wie im Fall Schlecker, zu Transfergesellschaften. All das soll beweisen, wir tun was für euch. Fast nie wird aber vor den generösen Angeboten untersucht, ob die angedienten Hilfen denn auch wirklich ihren Zweck erfüllen. Stattdessen wird häufig nur, wie mit einer Art Füllhorn, Steuergeld über den Beschäftigten ausgeschüttet. Der Fall Schlecker ist ein gutes Beispiel für solch eine populistische Form der Wählerwerbung. Mit 71 Millionen Euro Bürgschaften aus den Bundesländern soll ein Überbrückungskredit für die Transfergesellschaften gesichert werden. Schon jetzt ist unklar, ob das Geld jemals zurückfließen wird. Stattdessen wird die Summe wohl am Ende am Steuerzahler hängen bleiben. Dazu kommt, mehr als 30.000 Betriebe in Deutschland sind im vergangenen Jahr pleite gegangen. Die Menschen, die dort gearbeitet haben, sind in aller Regel direkt in die Arbeitslosigkeit gegangen. Wenn der Bäcker, die Autowerkstatt oder das kleine Bauunternehmen um die Ecke Insolvenz anmelden müssen, stehen dort keine Landes- oder sogar Bundespolitiker vor der Tür, die teure Übergangslösungen fordern. Dort passiert nichts. Der Vorsitzende der Monopolkommission, Haukapp, hat es auf den Punkt gebracht. Es stoße ihm sauer auf, sagte er dem Handelsblatt, dass große Unternehmen, egal wie schäbig sie sich in der Vergangenheit teilweise benommen haben mögen, anscheinend eine Vorzugsbehandlung genössen. Aber die unterschiedliche Behandlung von Beschäftigten kleinerer und großer Betriebe ist nicht nur ungerecht. Vieles spricht auch dafür, dass Lösungen aller Schlecker darüber hinaus nichts bringen. Denn zum einen werden Einzelhandelsverkäuferinnen schon jetzt vielerorten händeringend gesucht. Da braucht es dann keine Transfergesellschaft mehr. Zum anderen halten einige Arbeitsmarktforscher solche Lösungen schlicht für Geldverschwendung. Na? All das, was die Transfergesellschaften machen sollen, könnte die Bundesanstalt für Arbeit mindestens ebenso gut, sagt etwa Hilmar Schneider vom Forschungsinstitut der Zukunft der Arbeit. Transfergesellschaften seien bei Entlassungen im großen Stil ein beliebtes Mittel, um Kosten für Abfindungen zu sparen und Kündigungsschutzprozesse zu vermeiden. Bleibt hinzuzufügen, im Interesse der Frauen ist das nicht.
Ulrich Zissler kommentierte im Echo des Tages von NDR Info und WDR 5. Die kleine technische Schwierigkeit bitten wir zu entschuldigen. Die Pflegeversicherung wird ausgebaut. Das Bundeskabinett hat einen Gesetzentwurf auf den Weg gebracht, der vor allem die Versorgung bei Demenzerkrankungen verbessern soll. Gesundheitsminister Bahr von der FDP hat das neue Gesetz heute in Berlin vorgestellt und Peter Mücke war dabei.
Der Bundesgesundheitsminister wirkte erleichtert. Nach langen Diskussionen in der Koalition hat das Bundeskabinett nun das abgesegnet, was Daniel Bahr das Pflegeneuausrichtungsgesetz nennt.
Sicherlich hätte sich ein Gesundheitsminister immer noch mehr gewünscht.
Denn statt grundsätzlichen Rundumreformen der Pflegeversicherung sind erstmal nur Nachbesserungen im System herausgekommen. Allerdings mit einer klaren Priorität.
Zum 1. Januar 2013 werden Leistungen für Menschen mit Demenz eingeführt. Davon profitieren 500.000 Menschen in Deutschland eine 500.000 Demenzerkrankte, insbesondere diejenigen, die bisher keine oder kaum Leistung aus der Pflegeversicherung bekommen haben.
Mehr Geld in den Pflegestufen 1 und 2, vor allem aber überhaupt erstmals ein Pflegegeld für diejenigen, die bisher in keiner Pflegestufe sind. Bis zu 225 Euro für ambulante Pflegedienste, 120 Euro, wenn Angehörige die Pflege übernehmen.
Das ist noch nicht sozusagen die ganze Wegstrecke zurückgelegt, aber dass wir erstmals jetzt wirklich eine differenziertere Einstufung haben, nicht nur diese starren drei Pflegestufen, dass wir endlich den besonderen Betreuungsaufwand von Demenz berücksichtigen. Betroffene sagen, reicht noch nicht, das höre ich, das weiß ich. Aber sie erkennen auch an, dass es ein richtiger Schritt in die richtige Richtung ist.
Sozialverbände und Opposition sehen das anders. Sie kritisieren vor allem, dass nicht neu definiert wurde, wer überhaupt pflegebedürftig ist. Von einem Reformchen spricht deshalb der parlamentarische Geschäftsführer der Grünen Beck.
Es braucht bei der Pflegeversicherung dringend eine Strukturreform. Dann kann man den Bedarfen einer alternden Gesellschaft auch entsprechend gerecht werden.
Bahr hatte im Februar einen Expertenbeirat einberufen, der sich mit dem Thema beschäftigen soll. Mit schnellen Ergebnissen ist allerdings nicht zu rechnen, auch wenn Bahr sich nicht auf einen Zeitraum festlegen will.
Insofern will ich das Pflegeneuausrichtungsgesetz auch ausdrücklich als einen Vorgriff auf den neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff verstehen. Es ist ein Vorgriff auf das, was wir als Vision haben, nämlich eines neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs.
Bis dahin wird im bestehenden System nachgebessert, mithilfe der 1 Milliarde Euro, die Erhöhung des Beitragssatzes in die Kassen spült. Ab 1. Januar steigt er um 0,1 Prozentpunkt.
Eine maßvolle Beitragssatzerhöhung,
nennt Bahr das, auch wenn er prompt Prügel von den Arbeitgebern bekam, die er heute zurückwies. Mit dem Geld will er, dass pflegende Angehörige leichter eine Auszeit nehmen können. Pflege-WGs werden finanziell gefördert und Ärzte sollen mehr Geld bekommen, wenn sie im Pflegeheim behandeln.
Deswegen wollen wir ganz bewusst Anreize setzen, dass die zahnmedizinische und medizinische Versorgung in Pflegeheimen besser wird.
Hier hat Bahr sich gegen Finanzminister Schäuble durchgesetzt. Bei einem anderen Thema liegen die beiden noch über Kreuz. Der Frage nämlich, wie eine private Pflegevorsorge gefördert werden soll.
Opel hat im vergangenen Jahr 20% weniger Autos verkauft als noch 2010. Es muss also etwas passieren. Heute tagte der Aufsichtsrat des Autobauers und viele Mitarbeiter erwarteten konkrete Hinweise, beispielsweise zu den Plänen für das Werk in Bochum. Aber nach außen drang wenig, wie Olaf Biernat berichtet.
Die Hängepartie für die Bochumer Opel-Mitarbeiter geht weiter. Der Aufsichtsrat hat den umstrittenen Sparplan nicht verabschiedet. Arbeitnehmervertreter und das Management einigten sich darauf, über mögliche Einschnitte weiter zu verhandeln. Beide Seiten bekräftigten lediglich ihre Bereitschaft, Opel profitabel zu machen, hieß es in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Die Mitarbeiter im Bochumer Werk wollen endlich Klarheit haben. Sie sind das Auf und Ab aber schon gewohnt.
Haben wir erwartet. War bis jetzt immer so. Ruhe bewahren.
Aber den meisten ist es mittlerweile auch egal, weil es nichts Neues für uns, dass wir geschlossen werden sollen. Das ist ja schon seit Jahren jetzt so. Wir warten nur ab, was unser Betriebsrat jetzt dazu sagt und dann schauen wir mal. Also wir geben nichts mehr ab. Wir haben auch nichts mehr zum Abgeben.
Einfach abschalten, weiterarbeiten, gucken, was passiert. Also die allgemeine Meinung ist, hier will keiner mehr Einschnitte machen. Die machen sowieso zu. Ist die einhellige Meinung hier.
Trotzdem bleibt bei den Opelanern die Angst um ihre Arbeitsplätze. Denn der Aufsichtsrat hat die Entscheidung über mögliche Werksschließungen nur vertagt. In dem Sanierungsplan, über den das Gremium beraten hat, sind nämlich bereits Gelder eingerechnet, die der Konzern für die Schließung von bis zu 2 Werken ausgeben müsste. Das Bochumer Werk gilt wegen seiner hohen Kosten auch weiterhin als großer Wackelkandidat. Trotzdem bleibt der Bochumer Betriebsratschef Rainer Einenkel gelassen.
Ich habe allein 6 Pläne vorliegen, die teilweise auch der Bundesregierung vorlagen, wo man die Schließung von Bochum, aber auch anderen Werken mitgeteilt hatte. Und man sieht, das Bochumer Werk ist immer noch da. In Bochum produziert man mittlerweile ganz wichtige Modellreihen, die nur in Bochum gebaut werden. Das zeigt, dass man zwar drohen kann, aber dass man Bochum nicht schließen kann. Wir werden alles tun. Bochum wird nicht geschlossen.
Opel-Chef Stracke fordert von den Mitarbeitern wieder einmal Einbußen beim Lohn. Außerdem sollen sie auf Weihnachts- und Urlaubsgeld verzichten. Doch viele Beschäftigte sind dazu nicht mehr bereit. Zu häufig sind sie in den letzten Monaten und Jahren geschröpft worden. Die Zeichen stehen auf Konfrontation. Ob die Betriebsräte in den anstehenden Verhandlungen mögliche Werksschließungen vom Tisch bekommen, ist fraglich. Das Zittern für die Mitarbeiter geht also weiter.
Ich werde dieses Jahr 50 Jahre alt, ich habe Verantwortung, ich habe Familie, ich habe Eigentum, da macht man sich so Gedanken.
Immerhin stellte der Aufsichtsrat eine wichtige personelle Weiche. Der bisherige VW-Manager Alfred Rieck wechselt zum Opel-Konzern. Er war bisher für das Asiengeschäft der VW-Tochter Skoda zuständig. Möglicherweise könnte das ein Signal für eine Expansion von Opel auf die asiatischen Wachstumsmärkte sein. Wann die Verhandlungen zwischen dem Betriebsrat, den Gewerkschaften und dem Management fortgesetzt werden, ist weiterhin offen.
Die Anzeichen im Tarifstreit für den öffentlichen Dienst könnten auf Kompromiss deuten. Seit dem Nachmittag sitzen Arbeitgeber und Arbeitnehmer in Potsdam wieder zusammen in einer entscheidenden Sitzung, wie es hieß. Gestern hatte die Gewerkschaft Verdi ja noch einmal Druck gemacht, aber jetzt sagten Innenminister Friedrich wie auch Verdi-Chef Bsirske, dass bis morgen womöglich eine Einigung geschafft werden könne. Aus Potsdam berichtet Thorsten Südow.
Junge Gewerkschafter aus Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Brandenburg sorgen für die Geräuschkulisse vor der entscheidenden Runde 3 der Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst von Kommunen und Bund. Deutlich mehr Gehalt muss herauskommen, sonst gibt es Arbeitskampf, sagt ein junger Verdi-Mann aus Hannover.
Also die Streikbereitschaft ist sehr hoch, wir möchten faire Löhne haben, wir wollen eine Übernahmeregelung. Und ich glaube, da steht die Organisation hinter und wir hoffen natürlich darum, dass wir nicht streiken müssen. Aber dafür brauchen wir halt ein vernünftiges Angebot der Arbeitgeber.
Ich würde sagen, die Streikbereitschaft ist da, ja. 6,5% finde ich nicht zu viel. Man wird sehen, was die Verhandlungen bringen werden.
Im Foyer des Tagungshotels schlagen die Chefs der Verhandlungsdelegationen deutlich vorsichtigere Töne an. Manfred Hoffmann von der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeber sagt diesmal nicht, dass die Kommunen mit 128 Milliarden Euro in der Kreide stehen, sondern...
Wir wollen heute auf Ergebnis verhandeln und da ist es nicht sinnvoll, jetzt mit einem neuen Angebot zu kommen, sondern wir müssen jetzt sondieren mit dem Ziel, zu einem Ergebnis zu kommen. Aber es bleibt dabei, wir brauchen ein Ergebnis und auch die Gewerkschaften werden sich dementsprechend bewegen müssen.
3,3% mehr auf 2 Jahre gerechnet haben die Arbeitgeber für die 2 Millionen öffentlich Beschäftigten vorgeschlagen, weit entfernt von der Ausgangsforderung der Gewerkschaften. Die lag bei 6,5% und nur 1 Jahr Laufzeit. Der Bundesvorsitzende der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, Frank Bsirske, gibt zu, dass er diese 6,5% nicht erreichen wird.
Ich finde, wir loten jetzt sehr ernsthaft aus, was miteinander geht. Das ist, glaube ich, der Auftrag der Kolleginnen und Kollegen aus den Betrieben. Am Ende wird ein Kompromiss stehen, wo sich beide Seiten bewegt haben. Daran werden wir ernsthaft arbeiten. Aber das Ergebnis am Ende muss vorzeigbar sein. Das heißt nachhaltiger, deutlicher Reallohnzuwachs bei den Beschäftigten, Verbesserung der Ausbildungsbedingungen. Und wir müssen den Lohnabstand, den es vom öffentlichen Dienst auf die Privatwirtschaft gibt, verringern.
Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich sagt, die Arbeitgeberseite wolle in den nächsten Stunden in Potsdam ein Tarifergebnis erreichen, ohne Schlichtung.
Wir wollen auch für die Bürgerinnen und Bürger nach Möglichkeit neue Streiks vermeiden. Auch das ist ein wichtiges Anliegen. Wir müssen gemeinsam einen Abschluss hinbekommen, der sowohl den Arbeitnehmern Rechnung trägt, wir haben auch nie von Nullrunde gesprochen, aber auch Rechnung trägt der angespannten Haushaltslage beim Bund wie bei den Kommunen.
Seit etwa 14 Uhr wird verhandelt, vermutlich bis in den späten Abend hinein.
Im Fall des ermordeten Mädchens, das in einem Emder Parkhaus gefunden worden war, hat die Polizei einen Verdächtigen verhört. Am Abend ist er dann einer Haftrichterin vorgeführt worden. Den ganzen Tag über wuchs die Zahl der Vermutungen und Gerüchte in diesem Fall. Weitere Details will die Polizei vermutlich erst morgen bekannt geben. Sinja Schütte über den Stand der Dinge.
In der Vernehmung zu dem Mädchenmord habe der Tatverdächtige kein Geständnis abgelegt, sagte Polizeisprecherin Sabine Kamann.
Und somit ist die Mordkommission jetzt mit vielen Ermittlern noch weiterhin unterwegs und versucht, sämtliche Indizien sowie möglicherweise neue beweiskräftige Momente zusammenzutragen, um den bereits bestehenden Tatverdacht zu bekräftigen.
Wer der Tatverdächtige ist, darüber mache die Polizei keine Angaben. Denn noch sei unklar, ob der Festgenommene auch der Täter ist.
In Betracht auf Schutz des Täters muss man einfach sagen, dass wir derzeit keine konkreten Angaben zu seiner Person machen werden.
Der junge Mann war gestern Abend in einem Emder Stadtteil festgenommen worden. Viele Nachbarn dort empfinden die Sensationslust der vielen Schaulustigen als belastend.
Das ist richtig ein Sightseeing, wenn man so will. Die kommen hier an, drehen auf der Auffahrt, gucken, wo der vermutliche Täter wohnt und fahren wieder nach Hause und haben nichts anderes zu tun.
Bislang seien zum Mädchenmord rund 150 Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen. Zur Aufklärung der Tat hatten die Ermittler zwei Sequenzen aus der Videoüberwachung des Parkhauses ins Internet gestellt. Außerdem setzte die Stadt Emden eine Belohnung von 10.000 Euro aus.
Wutbürger, das ist ein Begriff, der sich erst in den letzten Jahren so richtig herausgebildet hat. Er beschreibt den Widerstand von Menschen gegen große Projekte, durch die sie sich schlicht überfahren fühlen. Stromtrassen, Bahnhöfe wie Stuttgart 21, Brückenprojekte, Elbvertiefung. All das könnte besser und schneller entschieden werden, wenn die Betroffenen früher eingebunden würden. Deshalb will die Bundesregierung jetzt die Bürgerbeteiligung bei Großprojekten verbessern. Anja Günther.
Wenn irgendwo in Deutschland ein großes Gebäude, eine wuchtige Brücke oder ein langer Tunnel gebaut wird, dann geht das selten ohne Streit. Denn für viele Anwohner ändert sich oft die Lebensqualität und das nicht immer zum Besseren. Wenn aber irgendwann die Bagger kommen, ist es meist zu spät. Das hat Stuttgart 21 gezeigt. Bundesbauminister Peter Ramsauer will die gleichen Fehler nicht noch einmal machen. Im Fall der geplanten festen Querung über den Fehmarnbelt zwischen Deutschland und Dänemark beispielsweise soll es besser laufen.
In Stuttgart hatten wir das Problem, es zog sich über Jahrzehnte.
Die Verfahrensschritte für ein großes Bauvorhaben sind gesetzlich festgelegt. Bis hin zum letzten Punkt, dem Planfeststellungsverfahren. Die Bürger können sich informieren und einbringen, oft wissen sie aber nicht wie. Auf der anderen Seite tun die Verantwortlichen häufig wenig, die einzelnen Planungsschritte transparent zu machen. Im Herbst soll nun ein Handbuch vorliegen, das bisher nur als Entwurf existiert, ein Leitfaden für Behörden und Bauträger, wie Bürger besser in die Planung von Großprojekten einbezogen werden können. Denn das gesetzlich vorgegebene Verfahren hat verschiedene formale Phasen. Und hier eröffnen sich Spielräume, wie Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich betont.
Und ich glaube, das Entscheidende ist, dass wir dafür sorgen, dass der Bürger praktisch den permanenten Planungsprozess mitbekommt.
Das Internet soll wichtige Informationen liefern. Im Fall der Fehmarnbelt-Querung etwa hat das Land Schleswig-Holstein ein regionales Dialogforum eingerichtet. Und laut Friedrich sind auch Anhörungen, Diskussionsveranstaltungen und runde Tische möglich.
So dass man zumindest keinen mehr hat, der dann irgendwann mal behaupten kann, er sei nach 20 Jahren völlig überrascht worden von Stuttgart 21.
Das Motto von Ramsauer und Friedrich lautet, wer die Bürger frühzeitig an der Planung von Großprojekten teilhaben lässt, hat hinterher weniger Ärger. Eine Binsenweisheit, findet Anton Hofreiter, Verkehrsexperte der Grünen.
Dass die Bürger wirklich beteiligt werden können, muss man entsprechend die Gesetze anpassen und nicht Handbücher herausgeben.
Die Bundesregierung hat bereits einen Gesetzentwurf für eine bessere Bürgerbeteiligung vorgelegt. Umgesetzt wird das allerdings optional, je nach Einzelfall. Ramsauer glaubt, dass das reicht.
Da kommt doch jeder Vorhabensträger so unter Druck, etwas Passgenaues zu veranstalten. Also wir werden hier etwas auslösen, das brauchen wir dann gar nicht mehr sozusagen in eine ordnungsrechtliche Zwangsjacke pressen.
Wir dürfen nicht nur das Land der Ideen sein, meint der Minister. Wir müssen auch Land der Umsetzung bleiben.
ausgespähte Passwörter, falsche E-Mails, Betrug beim Online-Shopping, Kinderpornografie, gestohlene Kontodaten. Die organisierte Kriminalität hat im Internet ein weites Feld für ihre Machenschaften gefunden. Mit einem neuen Zentrum zur Cyberkriminalität will die EU-Kommission jetzt gegenhalten. Die neue Behörde soll bei Europol angesiedelt werden. Sabine Henkel aus Brüssel.
Die EU-Kommissarin für Innenpolitik macht es dramatisch.
Every day more than 1 million people become victims of cybercrime.
Jeden Tag werden mehr als 1 Million Menschen Opfer von Internetkriminalität. Das ist dramatisch und dagegen muss etwas getan werden.
So, what can we do?
Was können wir also tun, fragt Cecilia Malmström und hat natürlich eine Antwort parat. Sie will ein Cybercrime Center einrichten, ein Zentrum für Internetkriminalität, angesiedelt in Den Haag bei Europol, der europäischen Polizeibehörde. The best brains, sagt Malmström, die besten Köpfe.
Let's put the best brains together. Let them work full time to detect the trends, to identify organized cybercriminal networks and the main offenders in cyberspace.
Die besten Köpfe in Fulltime-Jobs, um die Trends aufzudecken, die kriminellen Netzwerke zu identifizieren und die Sünder aufzuspüren. Das klingt, als habe Malmström die Sache schon so gut wie erledigt, die Verbrecher aufgespürt, das Internet wieder zu einer sicheren Sache gemacht. So ist es natürlich nicht. Die Kommissarin erklärt bestimmt und mit fester Stimme, um der Kritik an solchen Zentren zu entgegnen. Denn diese Zentren gibt es schon, zum Beispiel in Deutschland. Beamte versuchen, die kriminellen Masterminds aufzuspüren. Ein mühsames Unterfangen. Denn die Angriffe im Netz erfolgen aus aller Welt. Daher will Malmström grenzüberschreitend arbeiten. Ihre Best Brains sollen nicht nur aus der Kommission und von Europol kommen, sondern auch aus den Mitgliedstaaten. Erst mal 30, später 50.
The center will be the European focal point in fighting cybercrime, assisting the member states.
Das Zentrum in Den Haag wird Dreh- und Angelpunkt im Cyberkampf. Es unterstützt die Mitgliedstaaten. Doppelarbeit befürchtet Malmström nicht. Und wenn doch, dann macht das nichts, meint sie. Nichts soll unversucht bleiben, um den Bankdatenraub, den Kreditkartenbetrug, den Identitätsklau aufzudecken. Letzteres meint das Knacken von sozialen Netzwerken wie Facebook. Kriminelle lesen dort die Daten von Hinz und Kunz aus und betrügen in deren Namen. Das macht Angst, analysiert die Kommissarin, zerstört Vertrauen und das in Zeiten der Krise. Denn Malmström setzt auf E-Commerce, um die Wirtschaft anzukurbeln. Online-Shopping, Einkaufen im Internet. Sie will das fördern, aber zunächst will sie eben Vertrauen herstellen. Das Europäische Zentrum für Internetkriminalität soll das Herzstück der europäischen Zusammenarbeit werden, um ein freies, offenes und sicheres Internet zu verteidigen. Vielleicht muss man das aber auch erstmal schaffen.
Die syrische Regierung solle den Friedensplan von UN-Vermittler Kofi Annan sofort umsetzen. Das hat Außenminister Westerwelle heute in Berlin gefordert. Doch die Kämpfe in Syrien gehen weiter. Von der Hoffnung, die Annans Sechs-Punkte-Plan zunächst geweckt hatte, ist wenig geblieben. Aus Kairo, Peter Steffe.
Die heutigen Meldungen über Kämpfe in den verschiedenen Teilen des Landes ähneln denen der vergangenen Tage. Schwere Gefechte in der Provinz Homs. Dort sollen Regierungseinheiten versucht haben, einen seit Tagen umkämpften Ort einzunehmen. Die Bilanz bisher, so jedenfalls die Informationen der Oppositionsbewegung, mehrere Tote und zahlreiche Verletzte. Die genauen Zahlen sind wenig verlässlich und aussagekräftig, da man sie von unabhängiger Seite nicht überprüfen kann. Auch in den anderen Provinzen Syriens wie Idlib nahe der türkischen Grenze, Da'ara im Südwesten des Landes, Hama und an der Grenze zum Irak gab oder gibt es noch immer Auseinandersetzungen zwischen Rebellen und regimetreuen Einheiten. Teilweise soll die Armee erneut mit Panzern vorgerückt sein und eine Spur der Verwüstung hinterlassen haben. Hunderte geplünderte Geschäfte und Wohnungen, brennende Häuser in Sadakep, unweit der Grenze zur Türkei. In Aleppo fiel ein hoher syrischer General. Deserteure der Freien Syrischen Armee sollen ihm bei einem Hinterhalt aufgelauert haben. Er starb im Kugelhagel. Das bestätigte sogar die staatliche Nachrichtenagentur SANA, die davon sprach, dass wörtlich 4 Terroristen an dem Attentat beteiligt gewesen seien. Die Lage im Land ist nach wie vor unübersichtlich und für die Menschen lebensgefährlich. Eine Überprüfung von unabhängiger Seite ist nicht möglich, da das syrische Regime keine ausländischen Journalisten ins Land lässt. Die freie Berichterstattung aus Syrien ist eine der 6 Forderungen des UN-Sondergesandten Kofi Annan, der auch im Auftrag der Arabischen Liga handelt. Humanitäre Hilfe, das Ende der Kampfhandlungen sowie ein Dialog zwischen den Konfliktparteien sind weitere Punkte des Plans. Er soll so zu einem Ende der Krise in Syrien führen. Bislang ist allerdings von der gestrigen Zusage der syrischen Führung, Annans Mission unterstützen und umsetzen zu wollen, nichts zu spüren. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Ban Ki-moon, forderte daher Syriens Präsident Assad noch einmal auf, unverzüglich zu handeln. Statt eines klaren Signals aus Damaskus ließ ein Vertreter des syrischen Außenministeriums heute lediglich wissen, man werde keinerlei neue Vorschläge der Arabischen Liga für ein Ende des Konflikts akzeptieren. Es scheint, dass sich nach der militärischen Verschärfung der Lage in Syrien auch auf diplomatischer Ebene die Situation zuspitzt.
Vor 3 Tagen wurde die Bohrinsel im Elgin-Gasfeld vor der schottischen Küste evakuiert und noch immer suchen Experten nach der Ursache für das Gasleck. Wie die Betreiberfirma Total mitteilte, ströme weiter unkontrolliert giftiges und hochexplosives Gas aus. Und offenbar ist nicht einmal klar, wo sich das Leck genau befindet. Thorsten Huhn über die Lage heute Abend.
Die Lage sei stabil, aber man habe das Gasleck noch nicht gefunden. So lauten die letzten Informationen der französischen Firma Total, die die Gasbohrplattform im Elginfeld betreibt. Nach wie vor tritt Gas aus, das als leicht entzündlich gilt und überdies giftig ist. Es besteht auch das Risiko, dass es zu einer Explosion kommt. Es ist eine Gaswolke entstanden und auf der Meeresoberfläche hat sich ein Film flüssigen Gases gebildet. David Hainsworth, Sicherheitsexperte der Firma Total, sagt zur Gefahrensituation: Als die Plattform geräumt wurde, ist der gesamte Strom abgeschaltet worden, sodass es keine Entzündungsquellen mehr gibt. Das reduziert die Gefahr eines Brandes. Ich kann nicht versprechen, dass es sich nicht entzündet, aber wir haben alles getan, um das Risiko zu minimieren. In der vergangenen Nacht wurde nun bekannt, dass auf der Plattform noch immer eine Flamme zum Abfackeln von Gas brennt. Das bestätigt der Totalvertreter. Die Fackel brennt immer noch auf der Hauptproduktionsplattform. Der Wind bläst aber die Gaswolke in die entgegengesetzte Richtung, weg von der Flamme. Die Wettervorhersage sagt, dass die Windrichtung in den nächsten 5 bis 6 Tagen gleich bleibt. Aber wir überlegen auch, wie wir diese Flamme löschen können. Man hofft also, dass der Wind das Problem löst und die Gasfackel irgendwann erlöscht. Eine Gruppe von Experten erörtert unterdessen Wege, wie man das Leck schließen kann. Hainsworth äußerte die Hoffnung, dass der Gasstrom irgendwann von selbst versiegt. Man überlegt auch, eine Entlastungsbohrung vorzunehmen, aber das würde nach Angaben von Total etwa 6 Monate dauern. Um die Bohrplattform Elgin in der Nordsee herum ist eine Sicherheitszone eingerichtet worden. Schiffe dürfen sich nur bis auf 2 Meilen nähern, auch Flugzeuge müssen Abstand halten. Der britische Energieminister Henry zeigte sich unterdessen zufrieden mit den Reaktionen von Total auf das Gasleck. Die Sicherheitsvorkehrungen für die Plattformen in der Nordsee seien weltweit als die besten anerkannt, erklärte Henry. Wir müssen anerkennen, dass diese Arbeit nun mal riskant ist, aber sie muss so gemacht werden, dass sie möglichst wenig gefährlich ist. Die britische Regierung unterstützt die Öl- und Gasförderung in der Nordsee und zeigt sich bislang wenig alarmiert über die Ereignisse. Umweltgruppen warnen hingegen vor einer Katastrophe. Sie kritisieren grundsätzlich die Öl- und Gasförderung in großen Meerestiefen. Das Bohrloch im Elgin-Gasfeld, bei dem das Leck entstanden ist, ist 5 Kilometer tief.
Und zum Schluss der Sendung Fußball Champions League. Um 20.45 Uhr tritt Bayern München zum Viertelfinal-Hinspiel in Marseille an. Und Thomas Kattenberg schaut voraus.
Die Bayern-Stars haben sich als Mannschaft zusammengerauft, brauchen deswegen auch keine übermächtige Angst vor der Herausforderung beim Tabellenneunten der französischen Liga zu haben. Kapitän Philipp Lahm.
Wir spielen im Moment besser als in der Phase, wo wir in Basel gespielt haben. Und wir müssen unsere Leistung abrufen, so wie in den letzten Wochen, in den letzten Spielen. Und dann glaube ich fest daran, dass wir gewinnen können.
Wobei die Partie für einen, der derzeit in Topform spielt, doch eine ganz besondere ist. Franck Ribéry hatte vor seiner Bayern-Zeit hier an der Côte d'Azur 2 richtig gute Jahre.
Natürlich, das ist ein bisschen komisch für mich. Sehr, sehr guter Start und ich glaube, das ist ein sehr, sehr schwer, dieses Spiel.
Dass es in dieser Champions-League-Saison schon einmal eine deutsche Topmannschaft gegen Marseille erwischte, Dortmund verlor beide Spiele in der Gruppenphase, das spielt weder für Ribéry noch für Bayern-Trainer Jupp Heynckes eine besondere Rolle. Wobei Jupp Heynckes schon klar ist,
dass sie im Achtelfinale einen Club Inter Mailand ausgeschaltet haben. Und ich denke, das hat Aussagekraft genug zu wissen, dass hier es unter Umständen ein großer Fight werden wird.
Da könnten ein paar Tipps von Dortmunds Trainer Jürgen Klopp dann gar nicht schaden.
Sollte von den Eindrücken, die man aus der Liga gewinnt, nicht so viele Rückschlüsse auf die Champions-League-Leistung ziehen. Das ist der einzige Tipp, den ich Bayern geben muss. Ansonsten bin ich tatsächlich, und man mag es kaum glauben, froh, dass Bayern Marseille gezogen hat, weil sie gegen Marseille weiterkommen werden, weil die Bayern besser sind.
Um 20.45 Uhr ist der Anpfiff. Bayern München in Marseille. Das war das Echo des Tages an diesem Mittwochabend. Im Studio verabschiedet sich Gerd Wolff.